Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Da sind wir mal wieder. Du bist gerade genau. Von der Autobahn frisch ins Podcast-Studio.
Genau. Von der Autobahn direkt ins Podcast-Studio. Genau.
Was macht man nicht alles?
Ja. Ich hatte zuerst nur überlegt, ob ich heute doch nochmal einen Abstecher gemacht hätte aufs Oldtimer-Treffen in Baden-Baden. Aber okay. Dann habe ich gesagt, ich habe den Tobi schon hier auf Sonntagmittag vertröstet.
Nachmittag.
Später Nachmittag. Ja. Vertröstet, da kannst du nicht jetzt dir auf einmal noch absagen. Oder mitten in die Nacht schieben, das kannst du nicht machen.
Naja, das wäre auch doof gewesen, weil ich die Sendung ja schon inhaltlich so ein wenig vorbereitet habe. Ne? Das ist dann immer doof, weil nächste Woche sind die Themen ja total veraltet und ranzig. Ne? Das ist dann auch
blöd. Sag ja, oder wir hätten es halt heute Abend irgendwie um 11 oder so gemacht.
Meine Güte, 11 Uhr.
Oh, dann weiß ich das nächste Mal Bescheid. Weil ich war nämlich die letzten Jahre letztes Jahr nur kurz, das Jahr davor. Die letzten Jahre eigentlich immer mal, zumindest mal kurz da, war eigentlich auch immer ein Zufall, aber es hat halt zeitlich immer gepasst. Und dieses Jahr, wie gesagt, ich war ja letztes Jahr und da fand ich es nicht ganz so toll, aber dieses Jahr ist anscheinend auch wieder 350 verschiedene Fahrzeuge, hatte ich glaube ich gelesen, ist ja dann wieder Kurpark, das ist ja eigentlich auch ganz nett, vor allem das Wetter ist ja heute auch wieder sehr schön gewesen. Da hätte sich das auf dem Heimweg dann nochmal angeboten, aber ich habe dann auch gesagt, nee, das wird ja alles so spät, ja, das kannst du nicht machen.
Oldtimer, ja, ist ganz nett. Kennt man einen, kennt man alle so ungefähr. Ne? Man sieht ja dann sowieso immer wieder die gleichen Modelle.
Ja, also da siehst du wirklich oft dieselben, wobei dieses Jahr zumindest mal kurz oder vorbeigewunken war so eine Truppe von Isetta-Fahrern. Das war eigentlich ganz lustig. Die habe ich nämlich auf der Autobahn noch gesehen. Auf der Landstraße habe ich die gesehen. Was war das noch? War mal das eine, waren die Isettas und dann war noch eine andere Gruppe. Wer waren das nochmal? Das war nicht die Ferrari, das war letztes Jahr. Egal, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da habe ich auch nur gedacht, oh, hast du wenigstens mal im Vorbeifahren noch ein paar gesehen.
Ja, Isetta ist auch ein schönes Auto. Irgendwann, ja, wenn wir mehr Zeit im Podcast haben, dann muss ich dir mal die Story erzählen über die Isetta, die bei mir in der Garage in Einzelteilen steht. Fehlt nur der Motor. Die restlichen Bauteile sind noch da.
Wisst mal, das ist sogar für mich neu und ich kenne ja eigentlich alle anderen Autos von dir.
Das hört sich an, als ob ich einen großen Fuhrpark habe. Das wird jetzt aber bestimmt missverstanden in der Hörerschaft. Nein. Die Story, ich muss jetzt vielleicht doch kurz erzählen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Mein Vater hatte einen Bekannten, der ist Oldtimer-Rallys gefahren und hatte auch immer als Daily-Driver immer irgendwelche Oldtimer, zum Beispiel ein DKW oder eine Borgward Isabella etc. Das war so sein Hobby, war aber im Oldtimer-Bereich unterwegs, nicht so im hochpreisigen Bereich, sondern im mehr oder weniger finanzierbaren Bereich und hat die Autos auch als Daily genutzt. Und der hatte so ein Zeitprojekt, wo er angefangen hat, eine Isetta zu restaurieren und hat dann angefangen, die ganzen Einzelteile abzuschleifen, neu zu verzinken. Also die waren alle dann feuerverzinkt, also die Tür, die Seitenteile und die Bodengruppe sozusagen. Und der Bekannte hatte auch keine Kinder etc. pp. Und der ist dann urplötzlich verstorben. Und mein Vater hatte dann die Einzelteile geerbt von dem Fahrzeug. Und somit steht dann eine nicht zusammengebaute Isetta, wo auch einiges fehlt, zum Beispiel das Verdeck fehlt noch, das war eine mit so einem Faltdach. Also es sind im Endeffekt nur die Seitenteile, die Bodengruppe, die Tür und die Heckklappe da, es fehlt der Motor etc. Also es ist keine funktionsfähige Isetta und das wird dann irgendwann mal mein Rentnerprojekt, diese Isetta dann wieder zusammenzubauen.
Rentnerprojekt. Ja.
Also so ist das zu dieser Isetta gekommen oder so bin ich mehr oder weniger zu einer halbfertigen Isetta gekommen. Da fehlt noch so einiges.
Ja, klingt aber gar nicht schlecht.
Ja, aber das Ding muss komplett lackiert werden. Also die Metallteile sind alle in einem sehr guten Zustand, logischerweise, weil sie komplett überarbeitet worden sind. Aber da muss bestimmt noch einiges an Geld reingesteckt werden. Mal gucken, müsste mich mal mit BMW in Verbindung setzen, ob die da mit mir nicht zusammen ein Kooperationsprojekt an den Start bringen wollen. Ja. Aber das Schöne ist, die Teile sind ja so klein und kompakt, das kannst du ja wirklich alles vernünftig hochkant in die Garage reinstellen.
Ja, die brauchen nicht viel Platz, ja.
Ja, ja, gut. Die sind natürlich vernünftig eingepackt und damit es keine Schäden gibt am Blech, aber trotzdem. Nimmt ja nicht viel weg. Sind ja nur ein paar gestapelte Kleinteile. Aber das wird mein Altersprojekt, wenn ich mal Rentner bin. Ne? So ist das. Gut, das zur Oldtimer-Ecke, die wir ja sonst kaum im Podcast haben. Über Oldtimer haben wir so direkt noch nie geredet. Wir reden zwar öfter über Autos, aber über Oldtimer eigentlich nicht. Ja. Ja. Naja, okay. Okay, dann lass uns mit einem...
Genau, wir versuchen es mal.
Wir versuchen es mal mit einem kleinen popkulturellen Thema. Und ich, wenn man diese ganzen Berichte über dieses Thema durchliest, dann merkt man auch wieder, dass gerade die deutschen Medien doch sehr stark übertrieben haben. Und deswegen würde ich sagen, müsste man das alles nochmal ins rechte Licht rücken, was da so geschrieben worden ist und was da so berichtet worden ist. Es gab also einige Medien, die haben geschrieben, der Papst hat eine Pokémon-Karte gesegnet. Naja, ob das jetzt eine Segnung gewesen ist, das möchte ich jetzt mal in ganz, ganz große Anführungsstriche setzen, weil ich weiß nicht, wie man Segnung wirklich definiert. Das jetzt nur mal so am Rande. Und da einige Leute haben das als Segnung interpretiert. Ich sehe das ein wenig anders. Kurzer Hintergrund zu der Geschichte. Der Papst hatte eine Audienz gegeben und eine Gruppe Jugendlicher aus Dänemark, speziell aus der Stadt Kopenhagen, die hatten eine Audienz und es gab auch einige Jugendliche aus der Gruppe, die ein direktes Gespräch mit dem Papst hatten. Das war relativ kurz, mehr oder weniger. Und ein Jugendlicher ist wohl riesengroßer Pokémon-Fan und der hatte dem Papst eine Karte mitgebracht als Geschenk. Und diese Karte konnte man so wohl aussprechen oder als ob es Papst Leo heißt, etc. Also er hat eine ähnliche Aussprache sozusagen, diese Karte, obwohl es ganz anders geschrieben wird. Und diese Karte hat er halt dem Papst geschenkt und er hatte noch eine weitere Karte dabei und da hat der Jugendliche halt gefragt, ob er die nicht unterschreiben könnte. Das hat er dann auch getan und das Thema Unterschrift wurde halt in den Medien als Segnung gesehen oder gleichgestellt. Ich würde das als Autogramm bezeichnen und nicht als Segnung. Das ist meine Interpretation. Segnung hört sich natürlich viel interessanter und besser an, aber ich weiß nicht, was dazu gehört, um ein Gerät oder um eine Karte zu segnen, keine Ahnung, ob da schon eine bloße Unterschrift zureicht. Da bin ich nicht im Thema. Ist nicht mein Gesangsbuch, die katholische Kirche ist nicht mein Gesangsbuch, hätte ich bald gesagt. Es ist nicht mein Verein. Na gut, das nur so als
Und eben Thema. Noch bei einer Audienz und jetzt schon bei eBay, ne?
Ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die Karte wird dementsprechend sehr viel wert werden. Ich denke, die hat da großes Potenzial zu. Ist meine Meinung. Dieser ganze Pokémon-Hype, es ist ja sowieso so ein Thema für sich. Was da gemacht und getrieben wird, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich glaube, dass dieses Thema kann man auf alle Art von Sammlereien anwenden.
Ja, also, ja, ich wollte gerade sagen, die Blase wird auch irgendwann platzen. Wahrscheinlich jetzt nicht kurzfristig, auch nicht unbedingt mittelfristig, aber...
Ja, aber ich glaube, das ist eine Blase, die immer mal wieder ein Auf und Ab hat, die immer mal wieder kurz vorm Platzen steht, dann normalisiert sich das wieder. Also ich glaube, diese Blase hatte schon viele Höhen und Tiefen hinter sich. Ne?
Ja, vor allem ist es ja auch wieder eine IP, die nicht irgendwie in, mein Gott, 2, 3 Monaten oder Jahren halt irgendwie weg vom Fenster ist. Die ist ja auch sehr beliebt. Also von daher wird wahrscheinlich das Ding nicht ganz irgendwie platzen, aber die wird definitiv auch nochmal nachgeben. Und dann ist ja wieder die Frage, hast du halt auf die richtigen, oder welche Karten setzen sich dann wirklich durch, beziehungsweise werden die aktuell wertvollen Karten sich wieder bei diesen Werten irgendwo einfinden können? Ich glaube ja, wenn der Markt mal nachgibt, wird er sich nicht mehr so extrem erholen, wie er aktuell ist, aber das muss man abwarten. Ich bin da nicht so in dem Thema jetzt Pokémon-Sammelkarten mit drin, aber das, was ich so mal verfolgt habe, um Gottes Willen. Aber naja.
Ja, ich habe das auch nur so oberflächlich verfolgt, das Ganze. Und ich weiß, dass es ein großer Hype ist und dass es da wirklich auch sehr, sehr wertvolle Karten gibt. Und dass es da.
Aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Bitcoin. Ja. Diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, klar, einmal kennen sie sich besser aus, hoffentlich. Und B, werden sie dir natürlich sagen, es gibt nur eine Richtung.
Ja, also ich hab den einen Tag nochmal so darüber intensiv nachgedacht, was man eventuell schon alles an Dingen aus der Kindheit entsorgt hat, die eventuell heute viel wert wären und wo man es gar nicht von weiß. Hm. Ne?
Beziehungsweise du weißt es dann ja schon, aber es ist ja eh zu spät. Hätte man das damals gewusst, ja.
Hätte man das damals gewusst, denn hätte ich ein original verpacktes iPhone der ersten Generation oder das erste iPhone eingepackt gelassen, original verpackt gelassen und hätte mir explizit nur die 4 Gigabyte Version gekauft, weil das die Version war, die sehr selten war am Markt. Und ja, hätte man das alles gewusst. Ne? Der finanzielle Einsatz war damals relativ gering.
Also wie du von Kindheit gesprochen hast oder so, habe ich an andere Sachen gedacht, als hätte ich jetzt ein
Naja, das ist mir jetzt so eingefallen, so spontan, wo man ja definitiv weiß, dass diese Geräte original verpackt teilweise $120,000 gebracht haben. Also das ist ja nun faktisch
das
so.
Das ist auch schon verrückt, ja. Für ein Stück Technik, was eigentlich theoretisch nur noch ein Briefbeschwerer ist.
Ja, das ist richtig. Aber da hast du halt relativ geringen Einsatz und eine wahnsinnig große Wertsteigerung. Ne? Mhm. Aber das weiß man ja alles vorher nicht. Mhm. Wer wusste denn, dass das iPhone so einen Durchbruch erzielt zur damaligen Zeit? Also auch einen technologischen Durchbruch oder auch eine Verbreitung erzielt? Das konnte man ja damals nicht ahnen. Mhm. So ist das. Nein, aber auch ganze Spielzeuge, die heutzutage hoch gehandelt werden, die ich alle entsorgt habe oder die ich verschenkt habe. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt heftig.
Aber apropos Wahnsinn.
Oh, das ist aber keine schöne Überleitung für das nächste Thema. Samsung.
Das ist die Frage, ob wir von, ja genau, Samsung, doch, wir reden vom selben anscheinend. Ja. wir hatten ja so ab und zu mal das Unpacked geteasert, beziehungsweise mal so kurz angesprochen.
Jetzt ist ja, du warst ja scharf drauf wie Chili auf das Thema sozusagen.
Nee, ich war gespannt darauf, inwieweit die Updates diesmal wirklich mehr sein werden als nur irgendwo so eine, leichter Speckbump, den wir ja gerade auch bei dem Fold das letzte Mal gesehen haben. Und dieses Mal muss man ja wirklich sagen, alleine schon vom Design und auch gerade wie dünn es geworden ist, muss man sagen, Hut ab. Okay, klar, wenn wir mal gucken, Honor mit dem Magic V5, ja, die hatten da auch schon was oder haben da schon ein Gerät. Wir warten ja hier im Westen gerade drauf, dass das Ding hoffentlich irgendwann auch mal offiziell auf den Markt kommt. Das ist ja noch mal ein Hauch dünner, ja, aber das geht ja direkt in diese Richtung, also das ist schon mittlerweile, also jetzt aktuell, diese Version ist, denke ich mal, das Stadium, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt, das trägt nicht zu dick auf, weil zusammengeklappt ist es ja ungefähr das, was wir sonst so an Geräten halt haben, ja, an normaler Dicke, was ich, wie gesagt, also mir gefällt das Gerät an sich und auch von den technischen Daten her sehr gut. Auch das Außendisplay diesmal top. Formfaktor super. Camera Bump, ey, vergiss es. Das ist ein Camera Bump aus der Hölle. Ja.
Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, sie haben jetzt die Kameratechnik, ich glaube sogar 1:1 aus dem S25 Ultra verbaut. Und das war ja vorher immer so ein Manko, wo ja viele gesagt haben, ja, ist ja ein tolles Foldable-Gerät, aber kameratechnisch sind die recht flach aufgestellt oder recht schlecht aufgestellt. Flach waren sie trotzdem ja nicht in dem Bereich. Und jetzt hat man ja auch eine hochkarätige Kamera verbaut. Ne? Das muss man fairerweise sagen.
Was du da siehst, ist A, dass der limitierende Faktor im Prinzip wirklich die Kameratechnik ist, was halt die tatsächliche Dünne von dem Gerät betrifft. Mhm. Weil klar ist es sehr, sehr dünn, das Gerät.
8,9 Millimeter, um das jetzt mal
aufgeklappt ist es
4,2.
Hammer, das Ding ist ein bisschen dicker als der USB-Stecker, als der USB-C-Stecker. Aber wenn du das gerade im aufgeklappten Zustand irgendwo auf dem Tisch liegen hast, vergiss es, ja. Das wackelt so dermaßen vor sich hin. Das macht eigentlich keinen Spaß. Und wie gesagt, ich finde es auch optisch jetzt nicht so gelungen, wenn du dir die Rückseite halt anguckst, alleine der Kabel. Klar, alleine dadurch, dass es so viel dünner geworden ist, fällt der natürlich noch größer aus, der Bump, weil das Gehäuse halt fehlt. Das, was halt so ein bisschen mit die Technik kaschiert an der Dicke, ist natürlich jetzt Luft. Ja? Du hast ja nichts mehr. Deswegen fällt das halt jetzt noch mehr ins Auge, nicht ins Gewicht, weil das Ding ist auch sehr leicht.
215 Gramm, das ist leichter als das S25 Ultra, muss man sagen. Gesagt, ja.
Bei der Größe mit dem Display ist das schon, also Hut ab, was sie da hingekriegt haben. Was schade ist, ist halt die Batterie.
Ja,
die hat nur 4400 Milliampere. Man hätte gerechnet, oder gerüchteweise war ja eigentlich von dieser anderen Batterietechnik die Rede.
Silizium-Carbon war
genau,
die Idee.
Ja, und da dann halt mit etwas über 5000 Milliampere ist es in dieser Generation nicht geworden. Wäre natürlich auch wieder ein nettes Feature fürs nächste Upgrade. Weil wie viel dünner wollen sie da jetzt noch machen? Das Einzige wäre, dass du halt wirklich irgendwo noch Sprünge in der Kameratechnik machst, dass der Bump kleiner werden kann. Wobei ich auch da, wie gesagt, ich persönlich hätte da auch einen Kompromiss gemacht mit vielleicht keine 200 Megapixel in dem Ding drin. Ja, wenn halt der Bump nicht so groß wäre, weil, wie gesagt, also ich finde den optisch schon, also der sticht so dermaßen ins Auge, diese Kamera. Trotzdem, geiles Gerät, löst natürlich auch schon so ein bisschen diesen Haben-Wollen-Faktor aus. Wir hatten vor der Sendung kurz mal über die Preise gesprochen. 2200 Euro, alle UVP, aktuell gibt es ja die Angebote mit dem doppelten Speicher, beziehungsweise du kriegst die 512 zum Preis von 256, aber trotzdem 2000 Euro für so ein Gerät. Das ist ja auch das, was ich ja über die Gerüchte zum Apple Foldable schon gesagt habe. Die Preise, sorry.
Das Apple-Gerät wird sich im gleichen Bereich bewegen.
Definitiv.
Im gleichen preislichen Bereich bewegen.
Und das war ja auch gerade in der Berichterstattung der Fall, wo sie auch nochmal diesen neuen Mechanismus und dünner und was weiß ich alles so gelobt haben. Ich gehe auch davon aus, ja, es ist ja mit auch ein Kooperationspartner von Apple und Displaytechnik und Hinge und was weiß ich, dass das, wie gesagt, eventuell da auch die eine oder andere Idee hin und her geflossen ist, dass wir da zwar was anderes, aber wahrscheinlich doch Ähnliches sehen werden, wenn ein Apple-Foldable kommt. Ich bin mal gespannt, ob das annähernd von der Dünne her so sein wird wie das Samsung. Ja?
Also daran müssen sie sich jetzt messen.
Ja, an dem Gerät, alles andere wäre traurig.
An dem Gerät muss sich jetzt Apple messen lassen, ist meine Meinung. Und wenn man sich so die Entwicklung von den ganzen Foldables von Samsung anschaut, ist es ja auch so, dass sie in den letzten Generationen so ein bisschen sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Mit dem Gerät haben sie ja wieder gezeigt, wo der Hammer hängt, und sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, weil ja auch in der Zwischenzeit die Konkurrenz recht aktiv war, technisch gesehen auch sehr aktiv war, mit sehr interessanten Features etc. Und da hat sich Samsung halt, wie gesagt, so ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausgeruht, und jetzt sind sie, denke ich, zur richtigen Zeit aufgewacht und haben dieses hochinteressante Gerät rausgebracht. Und wenn ich mir ein Foldable kaufen wollte oder müsste, wie man es ausdrücken mag, dann wäre es im Moment das Foldable der siebten Generation von Samsung. Weil wir haben ja kein Apple-Gerät, also das wäre das Gerät. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, viele Marktbegleiter, die in dem gleichen Bereich unterwegs sind, die haben es mit der Software nicht so im Griff, und die haben halt auch wirklich die Software vernünftig angepasst auf das Foldable und auf die Arbeitssituation sozusagen, wenn man das Gerät aufklappt. Und das ist, denke ich, auch ein großer Vorteil, dass Samsung diesbezüglich da auch sehr viel gemacht hat. Sehr interessant, bloß der Preis ist für mich persönlich ein bisschen zu viel. Und Samsung hat ja auch
gesagt, 2099 Euro fängt es an, also das ist, sorry.
Ja, und das, was mich halt auch so ein bisschen stört, ich so als Arbeitsspeicherfetischist, wenn man 16 Gigabyte haben möchte, aus irgendwelchen Gründen, das Gerät lädt ja auch zur Multitasking-Arbeit ein, sage ich jetzt mal, dann muss man zwangsläufig auch die 1-Terabyte-Version nehmen. Ja. Und das ärgert mich halt.
Da bist du bei 2519 UVP.
Ja, gut. Es gibt sehr interessante Trade-In-Programme auch in Deutschland.
Ja.
Und man weiß ja auch, dass Samsung einen relativ starken Preisverfall hat und auch sehr viele Aktionen gefahren werden mit den üblichen Kooperationspartnern und üblichen Carrier-Geschichten. Obwohl man auch fairerweise dazu sagen muss, die Foldables sind in der Preisreduktion nicht so extrem stark unterwegs wie die Standard-Galaxy-Produkte aus dem Hause Samsung. Also die sind immer noch ein bisschen zaghafter unterwegs. So ein Galaxy Ultra S25 bekommt man teilweise stärker reduziert als ein vergleichbares Foldable aus dem Hause Samsung. Und was ich auch sehr interessant finde bei dem Vortrag oder bei der Präsentation in Deutschland, da gab es auch ein paar GfK-Zahlen, also Gesellschaft für Konsumforschung, und der Marktanteil in Deutschland für Foldables, egal von welcher Marke, liegt bei 1,1%. Das zeigt natürlich auch, also Samsung hat es natürlich für sich interpretiert und sie haben sich halt so geäußert, da haben wir noch eine Menge Luft, den Markt zu erobern und für uns zu reklamieren, den Markt sozusagen, und uns da auszubreiten. So kann man das natürlich auch sehen. Skeptischerweise kann man das auch so sehen, dass das Ganze noch nicht so richtig angenommen wird. Ich sage mal so, es liegt am Preis. Das können sich halt auch nur Leute leisten, die auch dementsprechend ein Einkommen haben sozusagen, um mal 2.000 Euro oder weit über 2.000 Euro für so ein Gerät auszugeben. Das muss man schon wollen.
Das
und
muss man
sich auch leisten können. Ja. Ne? Klar, mit 8 Zoll im aufgeklappten Zustand ist es schon ein Tablet. Ne? Also das ist keine Frage. Aber nur mal so als Just-for-Fun-Gerät für die obligatorischen Dinge, die man damit tut, denke ich, ist das ein wenig too much. Also im Businessbereich.
So als Third Telefon zum Android und Foldable ausprobieren, ist das,
Nein, also im Businessbereich, wenn da jemand dabei ist, der da wirklich drauf arbeitet und wirklich produktiv ist und das auch als Art Computerersatz nimmt, Stichwort DeX, funktioniert ja mit dem Gerät auch, etc., der wirklich da mehr mitmacht als der Standardanwender, für den ist das garantiert ein sehr interessantes Produkt, der auch wirklich diese Performance und auch die Größe von dem Display dann auch letztendlich ausnutzt. Für den ist das ein hochinteressantes Produkt. Aber für den Normalanwender, das ist dann wirklich doch ein wenig über das Ziel hinausgeschossen, ist meine Meinung.
Ja.
Aber wahrscheinlich sehen wir das auch alles ein bisschen anders als die Masse, und wir sind wahrscheinlich auch ein Exot. Wir sind vielleicht nicht so bereit, so viel Geld für ein Smartphone auszugeben. Also, weiß ich nicht, gibt vielleicht einige, die das machen. Bei mir,
ich bin's nicht, ne?
Ich auch nicht. Bei mir ist die Schmerzgrenze schon lange erreicht, sage ich jetzt mal. Alles, was über 1500 Euro geht, das ist dann auch meine Schmerzgrenze. Das ist so mein Limit, was ich für einen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man mal die ersten iPhones sieht oder was so die ersten iPhones gekostet haben. Da lagen wir noch weit unter 1000 Euro. Und jetzt ist man schon so dabei angekommen, wo man sagt, naja, alles, was über 1500 ist, ist mir zu viel. Da hat man ja schon seine persönliche Grenze weit nach oben gesetzt.
Auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, sehr interessantes Produkt, aber
preislich, ja. Wobei preislich attraktiver ist ja ein bisschen das Flip, finde ich auch sehr gelungen, gerade auch das Außendisplay.
Das ist sexy, das Außendisplay, ja.
Farben finde ich auch ganz nice, ja, das Blau gefällt mir auch wieder ausgesprochen gut. Meine Frau hat es auch schon gesehen, da hatte ich ja bei den letzten Flips schon gesagt, das ist eigentlich so ein Ding für meine Frau, die findet das ganz toll. Preislich fangen die aber 1200 an. Aber, mein Gott, ja, das ist auch schon wieder, klar, nice, aber
das ist dann schon wieder eine Preisregion, die, sagen wir mal, okay ist, in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, aber trotzdem da den Wechsel dann wieder zu Android oder zu Samsung hin.
Das ist ja dann ein kompletter Systemwechsel, ja.
Für ein 2 oder wie gesagt, Phone ist es dann auch schon wieder zu teuer.
Nein, das ist das ist zu viel.
Ja, ja. Das und meine, ich habe mit meiner Frau ja auch nochmal drüber gesprochen, auch generell, weil ja die neuen iPhones ja auch wieder anstehen und was die Gerüchte haben, da haben wir auch zuletzt wieder drüber gesprochen. Und sie so, meins geht doch noch. Ich bräuchte nur mal eine neue Hülle, hat sie gesagt.
Gut, das ist ja das kleinste Übel, eine neue Hülle. Je nachdem, genau. Okay, da gibt es auch, ja. Da gibt's auch nach oben hin keine Grenzen, sage ich jetzt mal, aber im Normalfall ist das ja kein Thema.
Ja. Und ich so, ja, okay, aber das ist, weil sie hatte ja auch das 13er und ich so, ja, und jetzt kommt, und ich so, ne, geht doch noch. Brauchst du mal eine neue Hülle? Und ich so, ja, okay, wunderbar.
Ja, so.
Ist ja deine Entscheidung, ja.
Du, wenn man sich dessen bewusst ist und damit alles abbilden kann, was man oder seinen Use Case damit abbilden kann mit dem Gerät, ja, ja. Warum ein neues Gerät kaufen?
Ja. Ja.
Also ich bin da auch ganz entspannt unterwegs mittlerweile. Früher, da bin ich jedem Hype nachgerannt.
Also bis zum 10er hin oder so, wie oft wir da neue Geräte hatten, ja. Und dann mit dem 10er fing es ja bei mir definitiv an, okay, vorher auch schon ein bisschen, alle die 2 Jahre oder so hatte ich ja auch mitgenommen. Aber mit dem 10er war ich ja, wie gesagt, bis zum 13er glücklich. Das 13er, jetzt stehen wir ja vor dem 17. Ich habe das 13er noch, also von daher ganz entspannt. Das ist ja auch mit, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja, mittlerweile hast du ja eine Gerätequalität und auch Langlebigkeit erreicht. Wenn du dann nicht wirklich jedes Jahr ein neues haben willst oder definitiv jedes Jahr auch dein Gerät wieder verkaufst, ja, und die Kohle da mitnimmst. Puh, mein Gott.
Ja, also wie gesagt, da bin ich tiefenentspannt. Das ist für mich auch kein Statussymbol wie für manche andere, dass die jedes Jahr ihr neues Pro Max haben wollen, um dann zu zeigen, ja, ich habe jetzt das neueste iPhone. Nö, also da bin ich ganz entspannt.
Genau, wie war das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen?
Also ich bin mal so ganz, ganz ehrlich, wenn mein iPhone 10, also das iPhone X oder 10 in dem Fall, noch softwaremäßig unterstützt würde und performance-technisch auch noch halbwegs mithalten könnte.
Genau, oder nicht die Grätsche gemacht hätte oder gemacht haben würde, dürfte.
Ja, bei mir war es halt so, der Akku, der war halt schon ziemlich am Ende, logischerweise. Der hätte ausgetauscht werden müssen und es gab ja auch keine Softwareunterstützung mehr. Das war für mich der zweite große Grund und halt wie gesagt USB-C, da mein restliches Ökosystem komplett auf USB-C unterwegs war und ist, war es für mich halt der maßgebliche Punkt, das Gerät abzugraden.
Also ich hätte wahrscheinlich, wie du auch, du hast ja länger das 10er verwendet als ich. Wie gesagt, wenn es bei mir hätte nicht ersetzt werden müssen, hätte es wahrscheinlich auch noch länger benutzt. Und wenn meiner Frau das Rote, was ich mir bestellt hatte, ein iPhone 13 nicht so gut gefallen hätte, hätte sie wahrscheinlich auch noch ihr altes benutzt.
Mhm.
Aber wie gesagt, ihr gefiel ja die Farbe so gut und dann war es auf einmal ihrs und ich durfte mir ein neues organisieren. und wie gesagt, wenn die 17er jetzt preislich uninteressant sind oder wie gesagt, feature-technisch jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, ja dann, mein Gott, warten wir halt aufs 20er, ja.
Ja, wie gesagt.
Vielleicht jetzt nicht, aber.
Und da ja Apple Intelligence mehr oder weniger noch so uninteressant ist,
genau.
Dass ich jetzt nicht unbedingt die Kompatibilität benötige, kann ich auch entspannt auf meinem 15 Plus hängen bleiben. Ja. Selbst schuld, warum macht Apple so uninteressante Apple Intelligence Features rein, die mich quasi null interessieren?
Nein, wieso baut Apple so gute Geräte, dass du die so lange benutzen kannst?
Naja, so kann man das auch sehen.
Ja, wobei in den ganzen, oder was heißt in den ganzen, aber einige Blogs, die auch über das Unpacked berichtet hatten, auch Medien, was heißt Medien, das sind ja alles Medien im Prinzip, aber auch hier so die Öffentlich-Rechtlichen, ist in der einen oder anderen Berichterstattung auch nochmal der Hinweis darauf gefallen, dass Samsung ja 7 Jahre Update-Garantie gibt für ihre Ultras. Also für ihre Galaxy-Reihe. Mhm. Ja. Fand ich auch wieder ganz nett, ja, dass sie das mal angesprochen haben.
Ich denke, das ist auch mehr oder weniger eine realistische Zahl mit 7 Jahren. Heutzutage kann man noch so ein Gerät über Wasser halten.
Ja. Vor allem in dem Bereich, wie gesagt, bei den Preisen, über die wir reden, sollte ein Gerät auch entsprechend, ob das jetzt mein Nutzungszeitraum ist, ist ja ein ganz anderes. Aber wenn das halt in den Gebrauchtmarkt geht oder aber, wie gesagt, Bekannten, Freundes, Familie weitergegeben wird, sollte es ja auch entsprechend nochmal nutzbar oder entsprechend lange nutzbar sein. Mhm. Und zwar nicht nur irgendwelche Sicherheitspatches, sondern dann auch wirklich Unterstützung. Ja.
So ist es.
Ja.
Gut.
So, aber genug dazu.
Somit haben wir
sehr sexy Geräte.
Ja, absolut.
Preislich.
Also wenn ich mir so den ganzen Markt, wie gesagt, den ganzen Markt anschaue, ist das schon im Moment aktuell ein sehr sexy Gerät. Das ist
ja vor allem, wie gesagt, das angesprochene Honor gibt es ja noch nicht bei uns.
Das Honor ist
auch. Die Frage ist, ob es den Weg noch finden wird zu uns.
Es wurde ja nur offiziell angekündigt, dass es kommen wird. Und es ist ja auch marginal dünner. Also es ist ja nur, das Samsung ist 8,9 mm zusammengeklappt. Dünn und das Honor ist 8,8 mm. Mhm. Und es liegt doch natürlich daran, dass USB-C der limitierende Faktor ist. Wir wiederholen uns, aber das selbst Samsung hat das ja gesagt auf dem Event, zumindest auf dem deutschen Event, dass der USB-C-Port der Faktor ist, der das Gerät halt limitiert. Ja.
Hat du Honor bei der Vorstellung von Magic ja auch schon gesagt, ja.
Ja. Mhm. Und es ist ja auch mal gut so. Und der nächste Punkt, würde es diesen USB-C-Port nicht geben, dann wäre es eindeutig auch die Stabilität. Weil irgendwo kannst du es dann nicht mehr dünner machen.
Genau, da sind sie ja, genau, da sind sie auch drauf eingegangen, was sie alles da.
Und du musst ja den Akku irgendwo unterbringen. Du kannst ja nicht nur mit Luft und Liebe so ein Gerät zusammenhalten.
Genau.
Gut.
So.
Dann lass uns mal wieder in die iPhone-Ecke gehen, da wo wir uns deutlich wohler fühlen. Und lass uns nochmal über das iPhone 17e kommen. Da gab es ja auch mal Gerüchte, gibt es einen jährlichen Update-Zyklus oder wird Apple das Gerät genauso lange am Leben halten wie das iPhone SE? Da gab es ja auch immer Update-Zyklen, die etwas länger angesiedelt oder angesetzt waren. Und es sieht mittlerweile so aus, dass sich herauskristallisiert, dass das die E-Reihe auch jährlich abgedatet wird. Und die Prognose, dass es dann ein Frühjahrsgerät gibt, also mit den Einsteigergeräten in der Baseline-Geschichte, also ein Frühjahrsevent gibt oder ein Frühjahrsstart gibt, das kristallisiert sich jetzt heraus, weil das iPhone 17e soll wohl nach mehreren Berichten von verschiedenen Analysten im Frühjahr 2026 vorgestellt werden und es kristallisiert sich dann eine in Anführungsstrichen neue Tradition heraus, im Frühjahr die Baseline-Modelle und im Herbst dann die Top-Modelle. Da bin ich gespannt, ob das dann auch wirklich so passieren wird. Aber klingt eigentlich logisch. Mhm. Samsung macht das ja ähnlich. Mal schauen. Und es soll übrigens das gleiche Display bekommen wie beim 16e-Gerät. Das war auch noch so ein Gerücht. Da sind sie ganz stark auf die Displays eingegangen, weil sie dadurch dann auch nochmal den Preis so stabil halten können, dass sie eingefahrene Display-Technologie in der Produktion wohl noch etwas günstiger bekommen können, etc. Also da wird nichts mit einer höheren Herzzahl kommen, etc. Das wird das gleiche Display sein wie im 16e. Das wurde in dem Bericht auch nochmal ganz stark herausgearbeitet. Naja gut, ob das dann im Jahre 2026 immer noch zeitgemäß ist, dann mit 60 Hertz unterwegs zu sein. Naja, aber es ist ja wie gesagt nur die E-Variante, aber trotzdem halte ich das immer für sehr gewagt. Gut. Und da gibt es eine neue Geschichte zum DMA, also zum Digital Markets Act. Das war eigentlich auch zu erwarten, dass Apple so agieren wird. Apple legt Einspruch ein gegen die EU-Strafzahlung oder Berufung, wie man das auch nennen mag. Letztendlich geht es ja auch um 500 Millionen Euro, die da gezahlt werden müssen. Und ich meine, das war vorauszusehen, dass Apple da Berufung einlegt oder einen Einspruch einlegt, in dem Fall, wie sie sich auch im Vorfeld geäußert haben. Und jetzt äußern sie sich jetzt nicht gerade besser. Also sie haben da wieder so einen rausgehauen. Wir glauben, dass die Entscheidung der Europäischen Kommission und ihrer der Europäischen Kommission, Moment, und beispiellose und ihrer beispiellosen Strafe weit über das hinausgeht, was das Gesetz verlangt. Ja, das war ja wieder eine Aussage, die dazu passt, zu dem, wie sie sich auch schon im Vorfeld verhalten haben. Und ich bleibe auch dabei, dass sich Apple da ein wenig unsauber zeigt und nicht gerade so zeigt, wie man sich das eigentlich vorstellt. Naja, unschön, wie Apple da agiert und wie Apple sich da benimmt. Naja. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Und das kann sich ja noch über Jahre hinausziehen, das ganze Thema. Und das ist jetzt kein Gerichtsstreit, der jetzt mal eben in ein paar Monaten entschieden wird. Da wird es, denke ich, eine größere Schlammschlacht geben, in Anführungsstrichen. Beispiellose Strafe. Naja, ob das wirklich so beispiellos ist, das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man mal genauer recherchieren. Naja, schauen wir mal. Und da gibt es von der Firma Counterpoint einen sehr interessanten Bericht über ein Durability Lab von Apple.
Ja, genau.
Das zeigt, wie man die Geräte halt testet und wie man die Geräte quält. Und ja, ich muss sagen, das ist jetzt nicht so viel Neues, was man da gesehen hat. Und ich bin auch der Meinung und auch das, was man bisher über andere Maßnahmen von Marktbegleitern gesehen hat, ist das jetzt nichts Herausragendes, dass Apple da in irgendeiner Weise was anders macht. Das heißt, sie testen Geräte auf verschiedene Art und Weise und Art und Weisen und belasten die Geräte halt mit Kältekammern, Wärmekammern, Falltests etc. Und das ist jetzt nichts Außergewöhnliches nach meiner Meinung. Also dieses Durability Lab hebt sich jetzt nicht von den Marktbegleitern ab oder von den Labs von Samsung ab etc., weil nach meiner Meinung die Geräte mehr oder weniger alle auf einem gleichen Level getestet werden. Es ist halt nur ein interessanter Einblick, wie sowas bei Apple aussieht. Und da gab es halt relativ exklusive Einblicke. Es gab auch zwar noch andere Medien, die eingeladen worden sind. Also es ist relativ exklusiv. Wie gesagt, es ist trotzdem ein schöner Artikel, weil man da auch ein paar Bilder sieht. Was mir so nicht bewusst war, dass mindestens 10.000 iPhones im Vorfeld getestet werden. Und bevor sie dann letztendlich final auf den Markt geworfen werden, die Geräte. 10.000 Geräte, das ist schon mal eine Hausnummer. Und trotzdem gibt es
solche. Die verteilen sich ja dann über
verschiedene Testszenarien. Ja, klar, Kälte,
Wärme. Einmal das und halt die verschiedenen Modelle. Ja,
das ist korrekt. Dann. Ja, klar. Und trotzdem passieren noch solche Dinge, dass es ein Bandgate gibt etc. Also das passiert ja immer wieder. Ne?
Genau, seit wann sind es denn die 10.000?
Ja, aber
wie gesagt, you're holding it wrong, ja, hatten wir ja auch schon. Ja.
Dann gab es ja einen Bumper.
Es gab da einige Gates mit in der langen Geschichte der iPhones. Ja,
ja, aber wie gesagt, das nach meiner Meinung hebt sich dieses Durability Lab nicht großartig von den Konkurrenz Einrichtungen ab. Nee. Das sind ja irgendwo, ich sage mal, keine zwangsläufigen Standards, aber das sind trotzdem Standards, die sich in der Branche herausgestellt haben als Testverfahren und die sich dann mehr oder weniger so als Quasi-Standard etabliert haben. Ja. Dass dann von einer gewissen Höhe eine Stahlkugel auf das Display fällt, das sieht man immer wieder, egal ob es jetzt Apple ist, egal ob es Samsung ist. Das sind halt teilweise auch sehr simulierte Testszenarien und man kann halt auch nicht hundertprozentig den Alltag abbilden. Ein Gerät fällt in 1000 Varianten auf den Boden, in 1000 Einfallswinkeln auf den Boden, die Böden sind unterschiedlich. Den Alltag kannst du halt ganz, ganz schwer abbilden, zu 100%. Ja. Das ist leider so. Man weiß halt auch nicht, wie oft das Gerät im Vorfeld schon runtergefallen ist bei dem Kunden, dass es halt der letzte Sturz dann wirklich noch das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dass das Gerät dann kaputt geht etc. Es sind so viele Alltagspunkte, die man halt in Labortests gar nicht mit einbauen kann. weil der Alltag ist unberechenbar. Naja. So, und dann gab es eine Nachricht, die medial auch von einigen Kollegen steil interpretiert worden ist und auch sehr krass interpretiert worden ist, wo ich mich dann auch nur gefragt habe, mein lieber Herr Gesangsverein, was hat der geraucht, um solche Texte zu schreiben? Das war schon sehr interessant. Oder was haben die Medien geraucht, um solche Texte zu schreiben? Zumindest sieht es so aus, dass Jeff Williams sich jetzt verabschiedet hat. Er geht in Rente. Und Jeff Williams ist quasi die rechte Hand von Tim Cook. Und er ist es bis zum Jahresende ja immer noch. Und er bekleidet halt die Stelle, die vorher Tim Cook unter Steve Jobs bekleidet hat. Also ist COO, Chief Operating Officer, und ist quasi dafür da, um das Tagesgeschäft abzubilden, um das Tagesgeschäft zu erledigen, und steckt auch sehr stark in der Lieferkette drin. Also wie gesagt, er bekleidet halt den Posten, den Tim Cook vorher unter Steve Jobs ausgeführt und ausgeübt hat. Und deswegen hieß es ja auch gleich, das, was jetzt bei Apple passiert und hin und her, und das wurde ja viel schwarz gemalt, und Apple gehen die Führungskräfte aus und die alte Garde fällt dann irgendwann weg etc. Aber das ist der Lauf der Zeit, wo jedes Unternehmen mit klarkommen muss, dass dann irgendwann mal die Leute in Rente gehen. Und man kann natürlich auch sagen, ja gut, der ist erst 62, er könnte noch ein wenig. Aber warum soll er das tun? Und da war ja auch von langer Hand geplant, der Austritt. Jetzt hat es Apple halt bekannt gegeben und nach dem Motto, das kam jetzt aber sehr überraschend. Naja, ich glaube nicht, dass das für Apple intern so überraschend war. Apple plant solche Dinge lange voraus, und es gibt natürlich da eine interne Roadmap oder einen internen Plan, wie sowas abzulaufen hat. Und warum sollten sie es unnötig früh bekannt geben, wenn sowas vielleicht schon ein Jahr oder anderthalb Jahre feststeht, wie es ablaufen wird? Da muss man jetzt nicht gleich sagen, oh, wir machen das und jenes. Das kann ja letztendlich auch schlecht für den Aktienkurs sein, wenn sie es zu früh bekannt geben. Ja, also ich fand die Berichterstattung schon sehr übertrieben. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, er ist jetzt schon so lange bei Apple, er ist jetzt 30 Jahre im Unternehmen und oder 27 Jahre ist er im Unternehmen, und der Nachfolger, der ist jetzt auch schon 30 Jahre da. Der ist nämlich schon 3 Jahre länger im Unternehmen als Jeff Williams, und der übernimmt jetzt den COO-Posten, der Sabi Khan. Wie gesagt, auch ein altgedienter Apple-Mitarbeiter. Also ich denke mal, das ist ein ganz normaler Gang, der da vollzogen wird, ein ganz normaler personeller Gang, der da vollzogen wird. Und da kann ich jetzt gar nichts dran finden, gar nichts Negatives dran finden.
Hm, ja.
Nur es ist kurios, dass er anscheinend, was man so lesen konnte aus der Pressemitteilung, jetzt nicht noch irgendwie Apple Fellow sein wird, wie zum Beispiel Phil Schiller, der ja immer noch da rumdümpelt und noch irgendwie so ein paar Aufgaben hat. Ich glaube, er betreut auch noch den App Store letztendlich. Das sind doch, glaube ich, Phil Schiller seine Aufgaben, so wie ich das herausgelesen habe aus der Pressemitteilung.
Ja, und versucht Apple da in Bezug auf die App Store-Praktiken ein bisschen auf den Boden zurückzuholen.
Ja, Betonung liegt auf versucht. Mhm. Wie ich das gelesen habe, wird Jeff Williams zum Jahresende komplett aus dem Unternehmen ausscheiden. Also von daher ist das schon so ein kleiner Punkt, der etwas anders ist, aber vielleicht möchte er auch ganz anders seine Rente genießen, als es Phil Schiller tun möchte.
Naja, es gab ja auch einige, die ihn da als Nachfolger noch im Blick hatten für Tim Cook, wobei...
Ich nie, weil bei dem Alter von 62...
Genau.
Weil Tim Cook ist 65 und wie gesagt, er ist ja ein unwesentlich jünger Jeff Williams, wäre das nur eine ganz kurze Lösung gewesen. Ich halte ja Turnus für den Nachfolger. Das ist so meine Meinung, und dass Turnus, wie gesagt, der Nachfolger von Tim Cook werden wird. Auch wenn sich viele ja Greg Federici wünschen. Ja, ich glaube, warum sich viele Greg wünschen, ist halt, weil er auch nach außen hin eine sehr charismatische Persönlichkeit ist. Aber das ist ja letztendlich nicht alles. Das kommt ja auf andere Qualitäten an. Tim Cook hätte sich, glaube ich, auch keiner gewünscht. Nee,
das war ja auch so hier so, genau.
Aber er hat sich in den letzten Jahren auch unwahrscheinlich weiterentwickelt.
Was heißt gewünscht? Es haben wenige damit gerechnet. Ich glaube schon, dass einige den auf ihrer Bingo-Karte hatten.
Ja, klar.
Aber es war dann doch schon eine Überraschung. Ja.
Ja, und viele haben es, glaube ich, auch deswegen nur abgeleitet, dass Jeff Williams es werden könnte, weil es ja eine Person ist, die aus der gleichen Suppe kommt, aus der gleichen Lieferkettensuppe sozusagen und von den Ansätzen her Tim Cook so nahe steht. Und auch sind beides Typen aus der Lieferkette und das können sie auch sehr, sehr gut. Und man sieht ja auch, zu welchem kommerziellen Erfolg Tim Cook Apple geführt hat. Und die Frage ist, ob das Steve Jobs auf dem Level so geschafft hätte. Weil Steve Jobs hatte ja viele andere Ansätze und wäre wahrscheinlich vieles anders angegangen. Und ich glaube nicht, dass Steve Jobs Apple zu so einem Unternehmen gebracht hätte oder gemacht hätte, wie es Apple heute ist. Das stelle ich jetzt mal ganz stark in Frage, das ganze Thema. Aber gut, hätte, wäre, wenn, das kann man immer sagen. Was halt noch ganz interessant ist, und dass jetzt die Designabteilung, weil Jeff Williams hatte sich auch halt um die Designabteilung gekümmert, dass die jetzt direkt an Mr. Cook reporten muss. Und er ist jetzt quasi die letzte Stimme, die auch über Designs zu entscheiden hat. Oder die Designs unterstehen jetzt halt auch Tim Cook. Da haben ja auch einige gesagt, ob das jetzt so die richtige Entscheidung ist, keine Ahnung. Die Frage stellt sich, ob Apple immer noch so das Thema Design für extrem wichtig sieht, wie sie es früher einmal getan haben. Die Frage kann man sich durchaus stellen. Nach dem Weggang von Johnny Ive ist das Ganze ja so ein wenig ins Hintertreffen geraten, das Thema Design. Und man könnte sagen, dass das nicht mehr so die Prioritätsgeschichte Nummer eins ist oder nicht mehr an allererster Stelle steht, wie es das früher einmal gewesen ist. Tja, weil es gibt ja keine Persönlichkeit, die nach außen das Design so vertritt, wie es Johnny Ive getan hat oder die es so prominent getan hat wie Johnny Ive. Das Thema ist jetzt natürlich existent und es gibt natürlich auch Industriedesigner, die bei Apple arbeiten, keine Frage, aber keine herausragende Persönlichkeit, die es nach außen so präsentiert, wie es Johnny Ive getan hat. Mhm. Ja. Bin ich gespannt. Obwohl Johnny Ive in den letzten Jahren auch sehr viel kaputt gemacht hat.
Kommst du wieder dazu?
Butterfly-Tastatur. Das ist ganz schlimm. Und das Weglassen von den ganzen Anschlüssen. Also, naja, okay. Wir reden ja schon jahrelang darüber und es hat Apple ja auch wieder korrigiert das Ganze, aber damit hat er sehr viel kaputt gemacht. So, und dann hat Mark Gurman nochmal einen rausgehauen zur Roadmap der ganzen MacBook-Geschichte. Und was letztendlich auch dazugehört, sind natürlich dann auch die neuen SoCs. Und man geht davon aus, oder er geht davon aus, obwohl er sich wieder ein Hintertürchen offen gelassen hat in seiner Prognose, dass die MacBook Pros erst im nächsten Jahr aktualisiert werden. Und es wäre erstmals seit Jahren, dass es kein jährliches Update gibt für die MacBook Pro-Geräte. Gab es ja bisher immer einen jährlichen Update-Zyklus und das wäre dann eine Ausnahme, dass die Geräte eventuell erst nächstes Jahr aktualisiert werden. Und letztendlich hat er sich auch wieder eine Hintertür offen gelassen. Er hat gesagt, er betont, dass der Zeitplan noch nicht fix sei. Also würde Apple jetzt dieses Jahr doch noch ein MacBook Pro rausbringen oder das komplette Line-Up aktualisieren, könnt ihr immer wieder sagen, ja, ich habe es euch ja gesagt, es war noch nicht fix. Also von daher ist das eine Aussage, naja, die immer noch sehr viel Interpretation offen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich erst nächstes Jahr kommt, weil es soll ja auch vom Design eine größere Änderung geben. Wir sollen ja auch ein OLED-Display bekommen, wir sollen angeblich eine Punch-Hole bekommen, anstatt der Notch. Und wie gesagt, designtechnisch wollen sie das Gerät ja auch nochmal etwas anfassen und was verändern. Und vielleicht sind sie irgendwo in der Entwicklung nicht hinterher oder sind hinterher im Zeitplan und das verschiebt sich halt alles.
Das ist halt die Frage, genau, wie, oder für welche Geräte planen Sie halt welche Mengen von der Produktion, die halt runterfällt? Und inwieweit produzieren Sie halt bestimmte Chip-Varianten wieder für. Da fragst du dich eh, ja. Wir hatten ja jetzt gesehen, wir hatten keinen Ultra.
Im M4-Bereich hatten
genau.
wir keinen Ultra.
Wie sieht das beim M5 jetzt aus? Wie sind die Zahlen, die halt rausfallen, oder die Stückzahlen, die halt rausfallen? Planen die jetzt irgendwie mit einem Ultra ein Mac Pro Update, wo sie die Chips brauchen? Ja, sind es wirklich nur die iPad Pros, die mit dem M5 jetzt erstmal kommen?
Ja, das Ding soll im Zeitplan sein, das soll im Oktober
genau.
kommen, genau.
Und dann so lang, was machst du dann mit der Produktion bitte von den ganzen M-Chips?
Ja? Ja, das ist die Frage. Vielleicht sind sie, wie gesagt, da etwas im Verzug. Weil das
oder werden die so der Hammer, dass sie davon ausgehen, wir verkaufen so viele iPad Pros?
Naja, okay. iPad 26 könnte dem ja nochmal einen Schub geben. Mit den neuen Features, Multitasking-Feature, haben wir darüber gesprochen, etc. Klar. Aber
na, da müsste noch mehr kommen.
Aber letztendlich, wer ein iPad Pro M4 hat, der kann ja trotzdem mit iOS 26 wunderbar arbeiten. Also von daher muss das Gerät ja schon anderweitig lukrativ sein.
Ja.
Ja, also ich vermute mal, es liegt daran, dass einige Veränderungen abseits der M5-Chips Apple daran hindern wird, das MacBook Pro dieses Jahr noch an den Start zu bringen. Vielleicht haben sie auch Probleme, den 5G-C1-Chip da reinzubekommen.
Ja, vielleicht läuft er auch zu heiß für das neue MacBook Pro-Design.
Naja, okay. Nein, also mein Traum ist ja immer noch, dass sie jetzt endlich, nachdem sie ja den C1-Chip vorgestellt haben, da jetzt mal einen 5G-Chip reinbasteln in das Gerät. Ich wollte ja schon diese Aussage raushauen, ich werde mir so lange kein neues MacBook Pro kaufen, bis Apple dann einen C1-Chip oder generell einen Modem-Chip reinbaut, aber die Gefahr ist mir doch zu hoch. Nachher machen sie das niemals und ich hänge jetzt die nächsten 20 Jahre bis zur Rente auf meinem, auf meinem M1 Pro rum. Das muss jetzt auch nicht
passieren.
Sein. Ja. Nee, ich glaube, zu dieser Aussage möchte ich mich jetzt nicht hinreißen lassen.
Gut.
Ja, aber angeblich, was man so gelesen hat, soll ja 2026 die große Produktoffensive sein. Die wird dann wahrscheinlich genauso groß sein wie die diesjährige Smart-Home-Offensive, die wir ja noch vor uns haben angeblich. Da bin ich ja genauso gespannt. Ist ja auch noch relativ wenig passiert, obwohl wir sind jetzt ja erst im Juli, Mitte Juli ungefähr. Da kann ja noch was kommen. Aber die ganzen Analysten und Marktbeobachter gehen halt derzeit davon aus, dass nächstes Jahr doch sehr viel an Updates kommen wird und dieses Jahr gar nicht mehr so viel. Mal bin ich gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und immer noch beschäftigt mich die Frage, was machen Sie mit dem Mac Pro? Ich glaube, das weiß ja. Apple selbst nicht so richtig.
Das war die Frage, ja.
Der
ist
hängt,
jetzt mit dem M5 so wieder so weit, ja.
Der hängt aktuell auf dem M2 Ultra rum. Mhm.
Ja.
Also, ganz, ganz
aber
komisch.
Aber guck dir auch das letzte Update vom Studio an.
Naja gut, da ist ja ein M4 Max und ein M3 Ultra drin, ja.
Genau,
das ist ja okay.
Ein M3 Ultra.
Ja, ja, okay. Aber immerhin gab es ein Update. Nicht so wie beim Mac Pro. Da gab es gar nichts. Sie hätten theoretisch gesehen die gleichen SoCs dort reindengeln können wie in den Mac Studio.
Hm.
Haben sie nicht getan. Ich glaube, der wird früher oder später wegfallen. Und sie tun sich halt sehr schwer damit, das endgültig zu tun.
Ist meine, wieso dann überhaupt erst bringen? Ja.
Naja, das ist ein Traditionsprodukt.
Wir waren ja lange Zeit ohne.
Ja, aber da haben sie sich auch schwer mitgetan. Dann gab es ja also diesen Verlegenheits-iMac, diesen iMac Pro, den sie als Zwischenlösung rausgehauen haben. Und dann kam ja, wie gesagt, der...
Die hätten mit dem Studio das quasi als ihre Lösung machen müssen und den dann auch, wie gesagt, mit jedem Prozessorzyklus dann entsprechend updaten. Du hättest da über Thunderbolt ein externes GPU-Case hättest du auch machen können.
Sag ich ja.
Okay, wir brauchen extern, für unsere Pros brauchen wir die Lösung, hättest du da ein externes Case gemacht, was du auch vertikal hättest machen können zur Not, ja, damit du da in der Aufstellgröße auch wieder so ein Tower hinkriegst, ja, wenn du das hättest so machen wollen. Das wäre, glaube ich, nicht so die schöne Lösung gewesen wie mit dem Gehäuse jetzt beim Mac Pro und etc. Aber hätte vielleicht gerade im Bezug auf Aufrüstbarkeit oder Einstiegspreis da auch nochmal eine Lösung sein können. Und du hast mit Thunderbolt eine Lösung, die jetzt nicht so viel schlechter ist wie eine direkte Anbindung.
Gerade das Thunderbolt entwickelt sich ja ständig weiter. Wir sind bei Thunderbolt 5 mit wahnsinnigen Übertragungsgeschwindigkeiten. Ja. Und das ist nach meiner Meinung auch das, wo Apple hätte drauf setzen müssen mit in Form eines externen Cases. Das sage ich ja schon seit Jahren oder seitdem der Mac Studio da ist, dass das die Lösung gewesen wäre. Und somit hätten sie den kleinen Kundenkreis abgedeckt, der sowas benötigt. Der existiert auf jeden Fall, hätten aber dadurch nicht den großen Mac Pro am Leben halten müssen. Das ist ja auch ein unnötiger Ballast, den Apple da mit sich umherschleppt.
Ja, vor allem so traurig mit sich schleppt.
Ja. Hätten sie dem Mac Pro so viel Liebe gegeben, wie sie dem Mac Mini gegeben haben, wäre alles okay gewesen. Weil der M4 ist ein hervorragendes Produkt. Letztendlich. Und ich sehe immer wieder, gerade auch, was diese Basisausstattung leisten kann, die es da gibt. Und ich sehe auch gerade die Straßenpreise, der war im Prime Day, die Basisausstattung war auf 555 Euro runter, der bei Apple 6,99 kostet. Und das ist ein wahnsinnig guter Preis gewesen.
Ja.
Aber okay, das nur so am Rande. Also hätten sie die Liebe, die der Mac Mini bekommen hat, auch in den Mac Pro gesteckt, wäre alles in Ordnung gewesen.
Ja, da steckt so viel Liebe drin. Ne? Und,
ja, also der Mac Mini hat wirklich sehr viel Liebe erfahren. Ja, aber der Mac Pro, nee. Da merkt man auch die Lieblosigkeit. Ja, da haben sie dann einfach das alte Intel-Gehäuse genommen, haben dann da den M2 Ultra reingeklatscht und haben wirklich das nur so, ja, das Beste aus beiden Fällen sozusagen zusammengeklatscht. Aber gut. Anyway. Gut. Dann gibt es noch ein interessantes Patent. Apple arbeitet angeblich an einem neuen Pencil. Naja, gut, dass sie an Pencils arbeiten und dass sie immer wieder an neue Produkte und an neue Versionen arbeiten, das liegt natürlich auf der Hand. Aber wenn das Gerät wirklich so kommen sollte, wird es tierisch interessant, weil es soll über optische Tracking-Systeme verfügen, was die Bewegungen im Raum erkennt. Und das würde auch eine doppelte Kompatibilität mit sich bringen. Einmal die Kompatibilität mit der Vision Pro und einmal die Kompatibilität mit dem iPad Pro. Das ist ja schon lange meine Reden gewesen. Warum bringen Sie kein Pencil für beide Geräte raus und nutzen quasi Technologien aus beiden Welten? Und das ist wahrscheinlich, wenn man das jetzt so herausinterpretiert, der nächste Schritt, weil im Moment haben Sie ja Logitech als Partner an Bord mit dem Muse Pencil für die Vision Pro. Und ich denke mir mal, die nächste Generation der Pencils wird eine doppelte Kompatibilität haben. Und wenn man sich diesen Patentantrag anschaut, der wurde ja dementsprechend auch stattgegeben, sieht das schon ganz interessant aus, weil er wirklich sehr viele neue Sensoren drin hat, speziell halt auch diese optischen Sensoren. und der eindeutig auf eine doppelte Kompatibilität hindeutet. Klingt sehr vielversprechend. Ja. Hm. Gut. Das nächste Thema geht nochmal in Richtung Vision Pro. Da soll es angeblich dieses Jahr ein Update geben. Und ein Update, der die größten Probleme behebt, in Anführungsstrichen, oder die größten Schwächen behebt, bezieht sich in erster Linie auf die Performance. Da soll ein M4 SoC reinkommen und es soll ein neu gestalteter Trageriemen angebastelt werden, der das Gewicht etwas besser verteilt, obwohl das Gerät, obwohl die Brille nicht leichter werden soll, soll halt nur ein neuer Trageriemen kommen, der das etwas besser am Kopf verteilt und der es etwas angenehmer macht. Das deutet für mich darauf hin, dass sie die ganzen Geräte, die irgendwo noch bei Apple rumliegen, angeblich liegen ja noch welche im Lager rum der aktuellen Vision Pro Modelle, die Apple so nicht an den Mann bringt oder an die Frau bringt, weil Apple ja auch die Produktion aktuell eingestellt hat und quasi vom Stock verkauft. Das deutet darauf hin, dass sie einfach die alten Geräte recyceln, in Anführungsstrichen, da einen neuen Trageriemen dran basteln und die SoCs erneuern oder die Boards erneuern, wo der SoC drauf hängt und ihre alten Produkte refurbischen und überarbeiten und die dann in neue Version auf den Markt werfen. Das ist meine Interpretation. Ob das jetzt wirklich so ist, ist eine andere Geschichte. Weil ich glaube, es ist ziemlich teuer, mal so einen Stock an vorproduzierten Vision Pros zu vernichten. Da ist ein Umarbeiten wahrscheinlich günstiger.
Ja, vor allem gerade in Bezug auch auf E-Waste und Kram, was Apple ja da auch immer groß vor sich herträgt, macht das keinen Sinn. Ja. Klar, du könntest die komplett ins Recycling nehmen, aber mein Gott, das ist Neuware.
Ja. Ja, und das ist ja auch quasi, was gerade an Displays drin steckt, nichts Billiges. Das ist ja alles High-End-Technik, die da drin steckt. Und das jetzt einfach wegzuwerfen oder zu recyceln, ob das jetzt der richtige Weg ist.
Macht keinen Sinn.
Ja. Und performance-technisch hat das Gerät dann ein Problem, wenn auch wirklich Apple Intelligence abgebildet werden soll und die auf das Level gehoben werden soll. Von daher macht es oder ergibt es schon Sinn, dass sie da einen größeren M4 oder besser gesagt ein M4 SoC reinstecken. Naja, ich bin gespannt.
Ja,
ein sein, komplett neues Modell soll es wohl erst 2027 geben. Naja, mal schauen. Mal schauen. Gut, ein komplett neues Modell gibt es auch bei der Firma Yama. Die haben nämlich ein neues Arbeitspferd im Stall. Und wir beide haben ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass so 32 Zoll eigentlich die ideale Arbeitsgröße ist. Das ist ja für uns beide so, glaube ich, so die ideale Bildschirmgröße für Arbeitszwecke etc. Ne?
Ja, ich hatte ja immer überlegt, 30, 32, ja, wie macht denn der sich halt auf dem Tisch etc., weil ich ja im Prinzip noch von alten Gehäusegrößen ausgegangen bin, die ja aktuell technisch ja schon lange überholt sind,
ja.
Im Prinzip. Und hatte ja da Berichte davon, dass ich einen 32er live gesehen hatte, beziehungsweise mal dran gesessen hatte und da dann festgestellt habe, okay, 32er Gehäuse müssen, oder die aktuellen Monitore haben ja keine 3 cm Bildschirmränder oder so. Ja.
Genau.
Daher ist es ja im Prinzip fast nur noch Display und da sind 32 schon sehr nice. Ja.
Und das ist mir auch hier sofort wieder aufgefallen, wo ich das Gerät ausgepackt habe und mir hier quasi auf den Schreibtisch gestellt habe, dass diese Displayränder extrem, extrem, extrem dünn sind, speziell was die seitlichen Displayränder beanlangt, nach unten hin ist halt noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, aber das ist ja auch, liegt ja auch in der Natur der Sache. Und letztendlich, wenn man einen Zwei-Bildschirm-Betrieb realisieren möchte, ist es ja entscheidend, wie die Seitenränder sind, um halt zwei Geräte dicht nebeneinander zu stellen. Obwohl ich gesehen habe, dass viele Leute gar nicht die Displays mehr so ganz dicht zusammenstellen. Ich habe letztens war ich bei einem Kunden, der hat da einen 27er stehen gehabt, der stand relativ weit von dem Hauptbildschirm entfernt. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer gesagt, dass man die wirklich ganz, ganz dicht nebeneinander stellt, sondern dass man die Geräte etwas weiter auf dem Schreibtisch verteilt, in Anführungsstrichen etwas weiter, weil auch teilweise auf dem zweiten Screen Prozesse laufen, die nicht immer sofort im Auge bleiben müssen, wo man vielleicht nur sporadisch drauf schauen muss, etc. pp. Also da hat sich auch das Anwendungsverhalten nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert, etc. pp. Da hat sich einiges getan. Gut, 32 Zoll, um das jetzt auch nochmal anschaulicher zu machen, das sind 80 cm Display-Diagonale und das ist jetzt kein Curved-Display, ist nach meiner Meinung bei 32 Zoll auch nicht unbedingt notwendig, dass man da für den normalen Einsatz ein Curved-Display benötigt. Das kann man mit 32 Zoll auch noch ganz locker und lässig mit einem normalen Display erledigen. Und wir reden hier, ich sollte vielleicht erst nochmal das Modell kurz zum Besten geben. Ich heb mir das Beste immer auf. Nämlich, wir gehen hier von einem ProLite-Modell. Das ist die Office, das ist die Arbeitstier-Serie, nenne ich sie immer so schön. Und das Ding heißt XUB3297QSNP-B1. Die Namen gehen runter wie Butter. Und ich möchte ja noch anmerken, dass die 97er-Serie, die komplette 97er-Serie, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für unsere Hörerschaft im Hinterkopf zu behalten, dass die komplette 97er-Serie 5 Jahre Garantie hat. Das ist hier ganz entscheidend. Das möchte ich ja nochmal hervorheben. Das ist nicht unbedingt so weit verbreitet. Es gibt Marktbegleiter, die das haben. Es gibt aber eine ganz, ganz, ganz große Anzahl an Marktbegleitern, die das nicht haben. Also von daher ist das schon mal eine interessante Entscheidung, gerade im Office-Bereich, wo ja die Monitore erfahrungsgemäß immer etwas länger vor Ort bleiben als die Rechner an sich. Nach meiner Meinung immer mindestens eine Rechnergeneration oder vielleicht sogar zwei Rechnergenerationen überleben die Monitore doch. Und wie gesagt, es werden dann nur die Performance-Komponenten ausgetauscht, also quasi denn der Rechner oder das Laptop etc. Aber das Display bleibt immer noch etwas länger vorhanden. Ist ja auch keine schlechte Entscheidung, gerade wenn man sich für ein aktuelles Gerät entscheidet mit aktuellen Werten. Zum Beispiel hat man hier ein IPS-LED-Panel. Man hat hier eine QAD-Auflösung mit 100 Hertz. Und gerade, wenn man sich anschaut, IPS ist schon ein hervorragendes Panel. Und das ergibt dann dementsprechend auch Sinn, da auch ein wenig auf die Panelqualität zu achten. Gut, kommen wir noch zu den Videoeingängen. Wir haben hier einmal HDMI, wir haben hier einmal DisplayPort, wir haben hier USB-C mit Power Delivery und 95 Watt, das schafft auch nicht jeder Marktbegleiter. Die sind teilweise noch mit etwas geringeren Power Delivery Werten unterwegs. Da muss man auch drauf achten, gerade wenn man jetzt mit so einer Einkabellösung realisieren möchte, wo das Gerät auch gleichzeitig aufgeladen wird und wo gleichzeitig Videosignale und halt auch die Stromversorgung drüber läuft, dann sollte man auch darauf achten, dass man da eine vernünftige Zahl hat und dass das auch zum Laptop passt. Wir haben hier zweimal 2,5 Watt Lautsprecher. Das ist erfahrungsgemäß nicht immer so das Gelbe vom Ei, obwohl ich sagen muss, da hat IAMA schon ein wenig nachgelegt. Aber wenn man wirklich sehr viel Audioinhalte konsumieren möchte, dann sollte man eventuell mal über externe Lautsprecher nachdenken oder den Kopfhöreranschluss verwenden. Das hat das Gerät nämlich auch. Man kann ja dementsprechend über den Klinkeranschluss auch Kopfhörer anschließen. Wir haben einen KVM-Switch verbaut. Das ist gerade im Homeoffice interessant, wenn ich hier vielleicht noch mein privates Gerät mit connecten möchte und mein Arbeitsgerät anschließen möchte, ist so ein KVM-Switch immer sehr, sehr charmant. Also Keyboard, Video, Maus und einen RJ45-Port. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, das im Splitscreen darzustellen, die obligatorischen Eigenschaften von einem KVM-Switch. Und dieses Gesamtpaket macht für mich das Gerät zu einem sehr interessanten Office-Monitor, gerade im Hinblick darauf, dass wir diese ganze KVM-Geschichte eingebaut haben und dass wir hier 5 Jahre Garantie haben und das für einen Straßenpreis von um die 300 Euro schwankt so ein bisschen, das Gerät derzeit, 300, 310, ist das ein extrem interessantes Gesamtpaket. Ja. Hat mich positiv überrascht, dass dieses neue Arbeitspferd bei mir so viel Begeisterung ausgelöst hat. Ja, ich meine, preislich ist das ein wahnsinnig interessantes Produkt. Ich meine, allein wenn ich mir anschaue, was ein vernünftiger KVM-Switch kostet und da steht ja dann auch nochmal so ein extra Gerät auf dem Schreibtisch und hier hat man das alles vernünftig in einem Gerät untergebracht. Also von daher interessant.
Ja.
Gut. Das war's zum Gadget der Woche. Habe ich schon erwähnt, dass da 5 Jahre garantiert? Habe ich, ne?
Ja.
Ja. Gut, dann haben wir es doch für die Woche.
Mhm. Ja. Ich wollte schon sagen, kurz und schmerzlos, aber
1,18.
Ja, geht noch.
Wir sind noch nicht am Ende.
Wir sind nicht, oh, was hast du denn noch?
Nein, natürlich. Den Autoblock haben wir dieses Mal an den Anfang gelegt der heutigen Sendung. Also von daher, ich wollte gerade sagen, da kommt der obligatorische Autopunkt. Oder das, ja. Aber den bauen wir dieses Mal nicht ans Ende ein. Obwohl ich eingeladen bin zu einem Motorrad-Event der Marke Ducati. Da bin ich gespannt.
Okay,
weiß auch nicht, wie die auf mich gekommen sind. Ich habe früher ja mal exzessiv Motorrad gefahren oder bin Motorrad gefahren. Das habe ich dann aber aufgegeben aus Vernunftsgründen.
Du weißt ja, zu welchem Konzern Ducati gehört, oder?
Volkswagen.
Ja, genau.
Ja, komisch, wie die auf mich gekommen sind.
Ich wollte gerade sagen, wieso sollen die auf dich gekommen sein? Das ist ein Konzern.
Ja, ja, ich weiß.
Wenn du da irgendwo mal das fallen gelassen hast mit deiner Motorradgeschichte oder
du, man steht ja dann irgendwo rum und unterhält sich dann mit genau. Leuten von dem Unternehmen und man treibt dann mehr oder weniger auch Smalltalk und dann wird das auch wahrscheinlich auch schon mal gefallen sein, das Ganze, ja. Obwohl ich dir auch das erzählt habe, dass ich dann aus Vernunftsgründen das ganze Thema Motorrad an den Nagel gehängt habe, weil ich dann gesagt habe, wenn ich dann weiterhin so unterwegs sein oder so unterwegs bin, dann werde ich mich irgendwann totfahren. Dann habe ich gesagt, okay, ich lasse das lieber.
Nein, hätte ich Motorrad gefahren, wäre ich mittlerweile nicht mehr hier.
Ja, sag ich ja. Deswegen habe ich das.
Also unter Garantie wäre ich nicht mehr hier.
Deswegen habe ich das an den Nagel gehängt, das ganze Thema. Und ich bin ja so typisch mit so Supersportlermaschinen unterwegs gewesen damals. Und heutzutage wäre ich wahrscheinlich mit so einem bequemen Reisemotorrad unterwegs. Ne?
Ja, habe ich jetzt letztes Wochenende auch wieder einige gesehen. Aber wie gesagt, ich hätte mich schon totgefahren.
Ja.
Definitiv. Und definitiv. Und wir haben es ja öfter schon angesprochen, du musst ja noch nicht mal selbst schuld sein, aber du hast da die Knautschzone bist du an dem Ding.
Ja.
Und da muss ich nur eine übersehen und das passiert ja leider regelmäßig. Das ist auch hier bei uns schon passiert. Da wirst du übersehen, ja, der Traktor fährt mit dem Hänger raus und dann ja, Pech gehabt.
Das ist richtig, ja. Nein, und
deswegen. Und wie gesagt, ich wäre schon längst unter der Erde. Und auch, mich würde es reizen, ich würde gerne fahren, aber
Nein, das waren damals meine Sturm- und Drangeszeiten. Genau. Und da war man auch von der körperlichen Konstitution noch wesentlich besser drauf als heute. Und wenn du wirklich mit so einem Supersportler unterwegs sein willst, ist meine Meinung, musst du auch körperlich extrem fit sein, um das Gerät souverän, sportlich und auch sicher zu verwenden und zu fahren. Dann
wissen wir ja, wo du landen würdest.
Ja, früher oder später.
Ne? Ja, also nein, ich meine, wo du fahren würdest.
Auf der Autobahn, logischerweise.
Ja, komm, Isle of Man würde dich doch auch rufen.
Ach so, ja, nein. Das ist richtig. Aber nee, wie gesagt, und deswegen habe ich das damals aus an den Nagel gehängt, das Ganze. Mhm. Und ich hoffe mal nicht, dass die mich in irgendeiner Weise einfüttern wollen, weil man weiß ja auch, wo Ducati unterwegs ist. Und ich hoffe, dass diese Linie Koks an mir vorbeigehen wird, metaphorisch gesprochen sozusagen, dass ich da nicht wieder so nach dem Motto, der erste Schuss ist umsonst und guck mal, ich hoffe, dass ich mich dagegen verwehren kann, ne? Weil
ja, die Frage ist halt, was würde einem heute an eine Ducati noch, oder welche Ducati würde einem heute noch reizen?
Die V4, ganz klar. Ich weiß schon genau, was ich will. Ja, also, bloß wenn ich mir die Preise anschaue. Oder?
Nein, du willst doch das Ducati EMTB.
Nee.
Doch.
Ducati lebt ja auch von dem Motor unterm Hintern, den man hat, die Vibration und was man spürt. Ne? Also.
Aber das wäre eine Ducati, die könntest du heute noch fahren.
Ja.
Da brauchst du, glaube ich, keine. Okay, klar, du kannst dich auch auf dem Fahrrad umbringen. Ja, aber.
Du kannst dich mit allem umbringen. Hm. Ja. Das ist so. Und wie gesagt, der Faktor ist halt auch der Verkehr, also die Verkehrsteilnehmer, die anderen Verkehrsteilnehmer.
Sorry, ich habe eben mal geguckt, was die V4 aktuell kostet. Ich
schätze 30.000.
Ja, das ist mir die Frage, welche V4 du haben willst.
Naja,
ich
wenn
war
dann
gerade bei der Lamborghini.
Also ich schätze mal über den Daumen so 30.000. Das musst du schon investieren.
Die Standard, ja, die Standard V4. Hm. Ja.
Naja.
Genau. Nee, die Lamborghini fängt bei 75 an, knapp.
Leicht runter. Ja. Ja. Aber das ist ja bei Ducati nichts Neues, ne? Dass das so teuer ist.
Aber auch da wieder Lamborghini, welcher Konzern?
Ja. Volkswagen.
Ja. Maniale ja. V4 Lamborghini.
Nee, das ist, die Ducati ist quasi der Lamborghini auf zwei Rädern. Ne, letztendlich.
Ja, warum? Ja. Da machen sie mit dem Namen auch noch Geld.
Ja, ihr hört ja alles zu einer Soße dazu. Passt ja.
Ja.
Ja, es ist schon sehr faszinierend, was da an Technik geboten wird, aber es ist absolut unvernünftig, weil du sitzt da mehr oder weniger ungeschützt drauf. Natürlich gibt es vernünftige Protektoren und Lederkombis, aber das schützt natürlich nicht so wie ein Auto um dich herum sozusagen. Das ist quasi ungeschützt. Und es kommt ja noch dazu, dass es ja nicht zwangsläufig verpflichtend ist. Der Helm ist verpflichtend, der Rest ist ja nicht verpflichtend. Und,
ach, du siehst immer so viele, die da in
T-Shirt mit Jeanshose umherfahren und T-Shirt
und Shorts umfahren sind.
Ja, das ist unvernünftig. Und da bin ich auch der Meinung, so oft ich auch gegen Reglementierungen rede, aber da sollte reglementiert werden. Wer so eine Maschine fährt, der muss dementsprechend auch sich so gut es geht schützen. Da müssen Protektoren, da muss es eine Auflage geben, dass man halt auch mit Protektoren unterwegs ist, etc. pp. Ist meine Meinung.
Aber wo willst du da wieder?
Da muss man Standards schaffen, dass es da Standards gibt, die verpflichtend sind.
Nee, ich meine, das brichst du jetzt über Motorrad, aber guck da alleine schon mal am Fahrrad. Guck mal generell Freizeitsport, ja, oder generell Sport. Wo willst du denn da anfangen, das alles noch mehr zu reglementieren?
Ja, aber es ist doch unvernünftig, mit so einer Maschine, mit Turnschuhen und Shorts umherzufahren.
Es ist sehr vieles unvernünftig. Definitiv. Aber da würde ich eher sagen, es muss die Zwangs weil Zwang heißt jetzt, klingt auch wieder blöd, aber Organspende. Du musst definitiv Organspender sein und wenn du es nicht, dann wie gesagt dagegen entsprechend, aber generell ist jeder Organspender. Und dann, mein Gott, sollen sie doch fahren, wie sie Lust haben.
Ja, aber das hat jetzt ja weniger mit dem Thema Sicherheit zu tun.
Ja.
Das Thema Organ. Nee, ich weiß.
Aber wie gesagt, wo willst du dann anfangen mit der Reglementierung? Klar, es ist sinnvoll, da entsprechend, gerade wenn du halt unterwegs bist und da, mein Gott, es kann auch beim Brüschenholen passieren, da würde ich allerdings auch nicht mit dem Ding fahren. Das ist wieder eine ganz andere Sache. Aber ja, Aber es ist halt schwierig, weil wenn du da anfängst, musst du woanders auch wieder weitermachen. Und das ist, da läufst du in so viele Messer rein.
Ja.
Und da, wie gesagt, definitiv gesunder Menschenverstand. Gerade wenn ich weiß, okay, ich bin heute eine längere Strecke unterwegs und auch im Verkehr unterwegs oder wie jetzt Urlaubszeit. Wie gesagt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, macht das meiner Meinung nach definitiv Sinn. Auch wenn du sagst, ich will irgendwie nur eine kurze Strecke fahren, aber es ist halt sehr viel Verkehr. Ich hatte es ja vorhin kurz angesprochen, ja, es war auch ein Unfall wieder auf der Gegenrichtung mit mehreren Fahrzeugen. Da, gerade als Motorradfahrer ist das halt echt Risiko, ja, wie schnell man da übersehen werden kann. Wir hatten vor der Aufnahme kurz auch mal über Geschwindigkeiten und Meter pro Sekunde gesprochen. Hm. Und du fährst mit dem Ding nicht 80 auf der Autobahn. Deswegen. Du solltest generell nicht 80 auf der Autobahn fahren.
Nein.
Aber das ist ein Fahrzeug, was ja dann auch zu einer gewissen Geschwindigkeit einfach verleitet.
Das ist so.
Und wenn du da, wie gesagt, wir hatten immer kurz über Meter pro Sekunde gesprochen. Und du, es muss ja nicht deine Schuld sein. Das geht so schnell.
Das ist das Problem.
Und dann kann da die richtige Ausrüstung auch schon für, oder auch schon auch Leben retten, aber auf jeden Fall auch Verletzungen minimieren, beziehungsweise gewisse Verletzungen noch einfach ausschließen, wenn du die richtige Ausrüstung hast. Und wie gesagt, das kann ja auch nur ein leichter Sturz sein, ja, aber trotzdem hätte ich gerne meine Oberschenkelhaut behalten, ja.
Das ist leider so, ja.
Alleine, wenn ich schon sehe, dass Leute ohne Handschuhe unterwegs sind, auch auf dem Fahrrad, sorry.
Ja, auf dem Fahrrad.
Wenn du dich mit den Händen abstützt und da, wie gesagt, auch Fahrradgeschwindigkeiten können dazu unschönen Verletzungen führen, dann macht das, wie gesagt, also ich würde definitiv, also ich fahre generell grundsätzlich immer mit Handschuhen und da macht das Sinn, ja. Und wie gesagt, beim Motorrad sowieso, ja.
Ich ziehe beim Autofahren Handschuhe an.
Das ist nochmal ein anderes Thema.
Es liegt aber an anderen Dingen.
Genau, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber auch da, bei unseren sibirischen Wintern bin ich auch schon mit Handschuhen gefahren.
Aber nicht weil es ja kalt ist, das sind offene Handschuhe, die sind vorne offen. Das hat andere Gründe. Ja. Also früher wurden ja die Handschuhe deswegen eingeführt beim Autofahren, weil du ja Holzlenkräder gehabt hast, ganz, ganz früher, und dass du halt Grip gehabt hast, gab es halt diese Autofahrerhandschuhe. Und es hat sich ja in den Jahren halt logischerweise verändert. Und es gibt halt keine serienmäßigen Holzlenkräder mehr, also es sei denn, du hast einen Oldtimer etc. pp. Und das war ja eigentlich nach meiner Meinung der Hauptgrund, warum damals Autofahrerhandschuhe eingeführt worden sind, dass man halt einen besseren Grip hat. Und die waren ja dann klassischerweise aus Leder. Und ja, bei mir ist es halt der Hauptgrund, dass ich mein Lederlenkrad schützen möchte, dass ich das nicht mit Hautfett und Hautschweiß voll deswegen trage ich Autofahrerhandschuhe. Also offene Handschuhe, genau, oben drauf sind sie.
Damit das beige Leder auch morgen noch schön
aussieht. Nee, ist schwarz, aber es glänzt ja dann irgendwann trotzdem, wenn du das immer wieder an den gleichen Stellen anfasst. Ne? Das ist halt so. Ich bin da ein bisschen, vielleicht ein bisschen bekloppt, ja, ist aber so. Ja.
Aber um mal kurz das zusammenzufassen, wir reden ja immer von Backup und Sicherheit etc. und Vorsorge.
Okay.
Auch beim Motorradfahren sollte man da halt darauf achten, dass man entsprechend Sicherheitskleidung trägt.
Ja.
Wie gesagt, klar, bei 30 Grad oder mehr, was wir jetzt die Tage auch hatten, da in der vollen Montur, klar, kann ich verstehen, macht nicht unbedingt Spaß, aber auch da, es steckt ja jeder selbst drin. Ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, aber der Fahrtwind kühlt ja auch.
Vorziehen.
Der Fahrtwind kühlt ja auch.
Ja, aber du fährst ja nicht nur.
Ja, ja,
gut. Sobald du irgendwo stehst.
Dann kannst du ja das Ding aufmachen.
Ja, aber wie gesagt, wir wissen es ja. Ich wäre trotzdem eher der Typ, der halt mitfährt als ohne.
Ja.
Es hat sich auch da in der Motorradbekleidung ja sehr viel getan. Was Stoffe, Materialien, Verarbeitung etc.
Ja, auf jeden Fall.
Da muss man nicht mehr wie vor 40 Jahren unterwegs sein. Also wie gesagt, da hat sich viel getan. Kostet auch Geld, aber es gehört meiner Meinung nach auch zum Fahren oder zum Motorrad dazu. Mhm. Das ist genauso, wie wenn man beim Auto über Unterhaltskosten redet, ja, und da entsprechend ein Auto auch hat und da eventuell Keramikbremsen drin sind, das kostet. Ja, das weiß man vorher.
Ja.
Da braucht man dann nicht hinterher noch meckern. Oder wenn ein Auto, wie gesagt, entsprechend Leistungsdaten hat, nur einen gewissen Sprit fahren darf, beziehungsweise da einen entsprechend höheren Verbrauch hat. Ja, jetzt nicht unbedingt exorbitant hoch, aber dann lässt man halt mal laufen. Ja, dann schluckt er auch seine 12, 14 Liter vielleicht. Ja, das kostet halt auch Geld. Ja, das weiß man aber auch vorher. Und da gehört für mich, wie gesagt, beim Motorradfahren auch eine gewisse Schutzausrüstung einfach dazu.
Klar.
Und dann, wie gesagt, das weiß ich vorher. Mhm. Wie gesagt, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Wenn einer mit T-Shirt und Shorts fahren will und sagt, er weiß, wie gut er fährt und wie sicher er fährt, okay, kann er machen. Mein Ding wäre es jetzt nicht. Auch wenn ich jemanden mitnehmen würde, würde ich halt auf eine gewisse, zumindest mal drauf bestehen, dass er zumindest mal lang unterwegs ist und nicht nur im T-Shirt. Dass sich nicht jeder, den man auch mitnimmt, eine Motorradausstattung kaufen kann, ist auch klar. Da wäre ich wahrscheinlich auch eher der Typ, der dann zumindest mal noch einen Helm vorrätig hätte.
Naja, gut, ist klar.
Vernünftigen. Aber wie gesagt, das ist ja jedem sein Ding. Ja,
ja, so ist es. So ist es.
Und wie gesagt, das zu reglementieren, finde ich halt schwierig. Oder vorzuschreiben, was für eine Ausrüstung du auf dem Motorrad noch tragen sollst, ist schwierig.
Das ist sehr schwierig. Und man kann natürlich auch diskutieren, ob solche Maschinen auch wirklich auf die Straße gehören, die heutzutage ja locker über 300 fahren.
Ja, okay, aber das, ja,
da kann man auch diskutieren. Das hast
du bei PKWs genauso.
Ja, klar, die hat man auch.
Brauchst du 1000 PS auf einer Autobahn?
Nein.
Aber auch da wieder ist halt jeder entsprechend auch gefordert.
Obwohl man fairerweise dazu sagen muss, wo du gerade bei 1000 PS bist, dass die wenigsten Benziner, also Verbrenner, die heute halbwegs erschwinglich sind, auch wirklich 1000 PS haben.
Ja, okay, das ist wieder ein ganz
anderes. Ganz schlimm ist es natürlich geworden, seitdem ja dieser Tesla Plaid draußen ist, der ja 1000 PS letztendlich hat und der ja auch preislich gesehen relativ erschwinglich ist. Wenn man jetzt einen vergleichbaren gerade Verbrenner gebraucht. Mit 1000 PS haben möchte, bezahlt man sich...
Gerade gebraucht aktuell.
Ja, bezahlt man sich dumm und dämlich. Und den Tesla kriegst du halt vergleichbar zur Leistung für ein Apple und ein Ei, in Anführungsstrichen für ein Apple und ein Ei. Ne? Hm. Das ist halt so. Weil 1000 PS bist du im Verbrennerbereich gleich im Supersportwagenbereich oder gleich im High-End-Tuning und da bezahlst du dich dumm und dämlich. Und so ein Tesla kriegst du für ein Apple und ein Ei. Und im Moment sowieso spottgünstig.
Ja.
Gebraucht.
Ich sag ja, Gebrauchtpreise sind recht interessant im Moment. Ob es das Fahrzeug ist oder die Marke, das ist halt die andere Frage, aber.
Gut, das Thema Tesla lassen wir heute zu. Das machen wir nicht auf. Das bringt ja wieder einiges an Emotionen mit sich.
Also, wie gesagt, Motorradfahren gerade jetzt um die Zeit top.
Ja, klar.
Wie gesagt, da juckt es auch in den Fingern, ja, muss man ehrlich sagen. Aber ich bin auch so ehrlich zu mir, ja, und auch gerade zu meiner Frau, ja, heute nochmal anfangen, gerade dann auch, wie du schon gesagt hast, mit so Motorrädern, das wäre mein...
Okay. Ja.
Wahrscheinlich heute nicht mehr, früher ja, wie gesagt, wäre ich heute nicht mehr da, heute würde ich wahrscheinlich schon anders fahren, dann würde ich mir aber auch nicht so eine Maschine kaufen, muss ich auch ehrlich sagen. Das wäre schon sehr verlockend, auch gerade weil der Einstiegspreis relativ günstig ist, muss man ja auch sagen. Wie gesagt, die V4 so um die 30.000, neu und gebraucht sieht es ja auch nochmal anders aus, wäre schon sehr verlockend, aber da würde ich mit was anderem eher liebäugeln als damit. Ja. Wobei, mein Gott, ist, wie gesagt, du kannst heute auch mit einer... Selbst wenn du sagst, okay, wesentlich weniger PS oder langsamer, oder du fährst nur langsam mit dem Bock. Mhm. Wie gesagt.
Das Problem ist ja, du kannst es dir alles vornehmen. Du möchtest wirklich vernünftig fahren, du möchtest es nicht übertreiben. Aber irgendwann juckt es dann doch mal in den Fingern und du möchtest den Hahn aufdrehen.
Nur mal kurz.
Nur mal kurz. Oder im Gaspedal, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Du kannst dann in dem Moment zwar alles ausschließen, kannst dir eine Strecke aussuchen, kannst dir eine Autobahn aussuchen, die frei ist und kannst alles ausschließen und nach deinem Verstand ausschließen. Und dann kommt irgendein Idiot und zieht einfach mal rüber und meint, der von hinten, ne, zum Beispiel.
Noch nicht mal. Du hast hier irgendwo bei direkter Sonne 45 Grad auf dem Asphalt stehen, beziehungsweise auf dem Beton. Ja, wir haben ja auch noch alte Autobahnstrecken. Und dann hebt sich die Decke oder reißt die Fahrbahn. Bei den Geschwindigkeiten, die du da, obwohl du musst ja noch nicht mal 300 drauf haben. Da reicht ja schon wesentlich weniger.
Ja, ja, klar.
Aber da passiert irgendwas, oder da kommt von jetzt auf gleich irgendwo da so eine aufgerissene oder eine gehobene Decke und dann verlierst du die Kontrolle über das Fahrzeug. Da muss ja kein anderer schuld sein oder beteiligt sein. Das geht ja so schnell. Und wir haben das ja auch, gerade auch bei uns in Deutschland, auf bestimmten Autobahnabschnitten. Da hast du im Hochsommer bei entsprechenden Temperaturen, kann die Decke Schaden nehmen.
Ja, klar.
Deswegen gibt es ja dann an diesen Stellen auch hier diese 80er-Begrenzung. Ja. Kann passieren. Ja. Wie gesagt, da bist du alleine unterwegs. Das kann so, die kann so schön frei sein, die Strecke, wie sie will.
Mhm. Ja, klar. Ja. Das ist so. Oder es kommt eine Ölspur. Dann ist es das gewesen. So ist es. Aber gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen über Autos und Motorräder gesprochen.
Ja, wie gesagt, jucken tut es schon. Also,
ja, ja, ich weiß. Ja. Das ist so.
Das fange ich mir nicht mehr an.
Nein. Ich wahrscheinlich auch nicht mehr zu 99%.
Ich bin mal gespannt auf den, ich hoffe, du gibst uns ein Update.
Also
Thomas,
wer,
guck mal, schickst du mir ein Bild, ja, steht da.
Nein. Das ist, glaube ich, jetzt weniger aus.
Sitzt da auf einem Bock, ey.
Ja, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde vielleicht mal Probe fahren, wenn es da eine Ausfahrt gibt, aber das wahrscheinlich schon, aber das auch natürlich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und das letzte Mal habe ich vor 5 Jahren auch auf einem Motorrad gesessen. Und das war halt auch wirklich ein kleines Motorrad. Das letzte Mal auf einem hochmotorisierten Motorrad habe ich mit 30 gesessen. Und da, das ist lange her, es war vor 17 Jahren, meine Güte.
Ja.
Und da habe ich sie dann auch verkauft. Das war die letzte Ausfahrt. Zum 30. Lebensjahr habe ich dann mein Motorrad verkauft. Das war's dann.
Okay.
Okay, also.
Okay, apropos, das war's dann.
Das war's dann. Wir machen dicht und ich werde jetzt mal hier die Aufnahme beenden. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und wenn alles gut geht, hört sich natürlich im Rahmen eines Motorrad-Events auch sehr interessant an. Ja. Also, wenn alles gut geht, bis nächste Woche.
Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss.